An der Schwelle. Ein Feature in zwei Teilen über Abschied und Sterben von Thomas Jung. Sie hören den zweiten Teil. Mit Musik von Heinrich Schütz, Johann Sebastian Bach, Franz Schubert, Johannes Brahms, Thomas Jung. Außerdem Choralstrophen von Christoph Demantius, Melchior Vulpius und Michael Frank. Texte von Lew Nikolajewitsch Tolstoi und Thomas Jung. Sprecher Verena Mier, Frank Raschke, Thomas Jung. Mit der Kantorei der Evangelischen Kreuzkirche in Wesseling. Bariton Andreas Canto. Orgel und Klavier Thomas Jung.
Und er begann in der Erinnerung, die besten Augenblicke dieses seines angenehmen Lebens durchzugehen. Aber der Mensch, der dieses Angenehme erfahren hatte, der war nicht mehr. Er war gleichsam die Erinnerung an einen anderen Menschen.
Trauer um vergebene Chancen.
Vorüber, ruft das Mädchen in Schuberts Lied dem Tod zu. Rühre mich nicht an, bittet sie vergeblich, um weiterzuleben. Jedoch, wofür? Solche Frage ist hier nicht fern. Wofür leben wir? Wofür haben wir gelebt? Und was bleibt davon? Der Fragenkreis der vierten Phase auf dem Weg zum physischen Sterben.
Sobald aber das auftauchte, dessen Ergebnis der Iwan Iljitsch von heute war, schwanden alle früheren scheinbaren Freuden vor seinen Augen dahin und verwandelten sich in etwas Nichtiges, oft sogar Hässliches. Und je weiter er sich von der Kindheit entfernte, je näher er der Gegenwart kam, umso nichtiger und zweifelhafter wurden die Freuden. Das fing mit der Rechtsschule an. Dort war aber wenigstens noch etwas wahrhaft Gutes. Dort war Frohsinn, Freundschaft, dort waren Hoffnungen. In den höheren Klassen wurden diese guten Augenblicke schon seltener. Dann, in der ersten Zeit seines Dienstes beim Gouverneur, gab es wieder einige schöne Augenblicke. Die Erinnerungen an Liebe zum Weib. Dann verwirrte sich alles und das Gute wurde noch seltener. Je weiter vorwärts, desto weniger Gutes. Und so immerfort. Die Heirat, die so zufällig gekommen, die Enttäuschung, der Mundgeruch seiner Frau, die Sinnlichkeit, die Heuchelei. Und dieser tote Dienst, diese Sorgen ums Geld und so ein Jahr und zwei und 10 und 20 Jahre. Immer ein und dasselbe. Und je weiter, desto tötender. Als wäre ich gleichmäßig in der Einbildung. Ich ging bergauf und bergab zugleich. So war es auch. In der gesellschaftlichen Meinung ging ich bergauf und im gleichen Schritt schwand Leben dahin. Und nun ist's zu Ende. Nun stirb. Was ist es also? Warum? Es kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass mein Leben so sinnlos, so hässlich war.
Wie flüchtig, ach wie nichtig ist der Menschenleben.
Aber wenn es wirklich so hässlich und sinnlos gewesen ist, warum dann sterben und unter solchen Leiden sterben? Irgendetwas stimmt da nicht.
Wie ein Nebel bald entsteht und auch wieder bald vergeht.
Vielleicht habe ich nicht so gelebt, wie ich musste, fuhr es ihm plötzlich durch den Sinn. Aber wie denn? Nicht so, da ich doch alles tat, wie es sich gehörte, sagte er sich und verscheuchte diese einzige Lösung des ganzen Rätsels von Leben und Tod wie etwas völlig Unmögliches.
So ist unser Leben sehen.
Was willst du denn jetzt? Leben? Wie leben? Leben, wie man im Gerichtssaal lebt, wenn der Gerichtsdiener verkündet, das Gericht kommt? Das Gericht kommt, das Gericht kommt, wiederholte er sich. Da ist das Gericht. Ich bin noch unschuldig, rief er wütend. Wofür? Und hörte auf zu weinen, drehte sich mit dem Gesicht zur Wand und dachte immer nur ein und dasselbe. Warum? Weshalb ist alles dieses Furchtbaren gekommen? Aber so sehr er auch darüber grübelte, er fand keine Antwort.
Iwan Ilitschs Abwehr. Es kann nicht sein, dass mein Leben so sinnlos war. Dahinter die zentralen Fragen menschlichen Seins. Welchen Dingen habe ich in meinem Leben einen Wert zugestanden? Und bestehen diese Werte, diese Wertigkeiten vor den Pforten der Ewigkeit?
Ach, wie flüchtig, ach, wie nichtig ist der Menschenplan, der in Popo vermessen ist, als wie ein Gott gesessen, dessen wird im Tod vergessen. Ach, wie nichtig, ach, wie flüchtig sind der Menschen Sachen. Alles, alles, was wir sehen, das muss fallen und vergehen. Wer Gott fürcht, wird ewig stehen.
Iwan Iljitsch befahl Gerasim, sich zu setzen und ihm die Beine zu halten und plauderte mit ihm. Und sonderbar. Er glaubte, sich wohler zu fühlen, solange Gerasim seine Beine hielt. Seit dieser Zeit ließ Iwan Iljitsch Gerasim manchmal zu sich kommen, veranlasste ihn, seine Beine auf den Schultern zu halten und fand Vergnügen daran, sich mit ihm zu unterhalten. Gerasim machte alles gewandt, gern, schlicht und mit einer Güte, die Iwan Iljitsch rührte. Gesundheit, Kraft und Rüstigkeit bei allen anderen Menschen verletzten Iwan Iljitsch. Nur Gerasims Kraft und Rüstigkeit kränkte ihn nicht, sondern beruhigte ihn. Iwan Iljitschs größte Qual war die Lüge, jene von allen anerkannte Lüge, dass er nur krank, aber nicht dem Tode nahe sei und dass er nur ruhig zu sein und sich behandeln zu lassen brauchte, um wieder gesund zu werden. Er aber wusste es besser, was man auch tun mochte. Es konnte kein anderes Ergebnis erreicht werden als noch größere Leiden und der Tod. Und diese Lüge quälte ihn. Es quälte ihn, dass niemand das eingestehen wollte, dass alle wussten, was auch er wusste, dass sie ihn über seinen schrecklichen Zustand täuschen wollten und ihn selber veranlassten, an dieser Lüge teilzunehmen. Die Lüge, diese am Vorabend seines Todes über ihn verhängte Lüge, die den furchtbaren feierlichen Vorgang seines Todes auf die Stufe aller ihrer Besuche und Gardinen und des Störs zum Mittagessen erniedrigen musste, war für Iwan Iljitsch furchtbar quälend. Seltsam. Er war oft, wenn sie ihre Mätzchen vor ihm machten, nur noch auf Haaresbreite davon entfernt, ihnen zuzurufen, hört auf zu lügen, ihr wisst es und ich weiß es, dass ich sterbe. So hört wenigstens auf zu lügen.
Im Herbst des Jahres 1827 war Beethoven seit wenigen Monaten tot. Franz Schubert hatte mit Beethoven einen seiner letzten Leitsterne verloren, war selbst in bedrückenden Lebensumständen. Seine Bewerbung als Vizekapellmeister an der Kaiserlichen Hofkapelle war im Jahr zuvor abgelehnt worden. Ein geregeltes Einkommen war weiterhin nicht absehbar. Gesundheitlich ging es Schubert nicht gut. Ein gutes Jahr nur weiter und er würde Beethoven trotz seines jugendlichen Alters ins Grab folgen. In dieser Konkretheit wird Schubert sein kurzes Leben im Jahr 1827 nicht vorausgeahnt haben. Die Ungewissheiten des Seins, die Gewissheit, dass ein Leben zerbrechlich ist, dass auf menschliche Zusagen wenig Verlass ist, all dies wusste Schubert in der Tat.
Hinter den volksliedhaften Themen seiner späten Emprunts öffnen sich die Abgründe. In pochenden Triolen, in Rückungen zu entfernten Tonarten, kurz in seiner Sprache, reflektiert Schubert die Nähe des Abschieds. Wir hören Ausschnitte aus dem Emprunts aus C-Moll, Opus 90 Nummer 1 von Franz Schubert und was jenseits dessen geschehen mag, bezeichnet Elisabeth Kübler-Ross als die Abkopplung des Sterbenden von der Umwelt. Lev Tolstoi erzählt im Anschluss, nach Schubert, mit Schubert, wie schmerzhaft eine solche Abkopplung sein kann, bevor sie in Frieden münden kann. Phase 5: Abkopplung von der Umwelt.
Von diesem Augenblick an begann dieses drei Tage lang währende Schreien, das so furchtbar war, dass man es durch zwei Türen hindurch nicht ohne Entsetzen hören konnte. In dem Augenblick, als er seiner Frau antwortete, begriff er, dass er verloren war, dass es keine Rückkehr mehr gab, dass das letzte Ende gekommen war. Die Zweifel aber waren nicht gelöst und mussten ungelöst bleiben. Schrie er in verschiedenen Tonarten. Er hatte angefangen zu schreien. ich will nicht, lasst mich in Ruhe, und fuhr nun fort, dieses letzte U zu schreien. In all den 3 Tagen, in denen es für ihn keine Zeitrechnung mehr gab, schlug er in jenem schwarzen Sack um sich, in den ihn eine unsichtbare, unüberwindliche Gewalt hineinzwängte. Er schlug um sich, wie ein zum Tode Verurteilter unter den Händen des Henkers um sich schlägt, wenn er weiß, dass es keine Rettung mehr für ihn gibt. Und mit jedem Augenblick fühlte er, dass er trotz aller Anstrengung des Kampfes dem, was ihn entsetzte, näher und näher kam. Er fühlte, dass seine Qual nicht nur darin bestand, dass er sich in dieses schwarze Loch hineinzwängte, sondern auch darin, dass es ihm nicht gelingen wollte, sich hineinzuzwängen. Das Geständnis, dass sein Leben ein gutes gewesen sei, hinderte ihn daran, sich hineinzuzwängen. Diese Rechtfertigung seines Lebens behinderte ihn und ließ ihn nicht vorwärts kommen und quälte ihn am allermeisten. Plötzlich stieß ihn irgendeine Macht in die Brust, in die Seite, presste seinen Atem noch mehr zusammen. Er fiel in die Grube und dort, unten am Ende der Grube, leuchtete etwas auf. Ihm widerfuhr das, was er so oft im Eisenbahnwagen erlebt hatte, wenn man glaubt, vorwärts zu fahren, während man rückwärts fährt und plötzlich die eigentliche Fahrtrichtung wahrnimmt. Ja, es war alles nicht das Rechte, sagte er sich. Aber das tut nichts. Man kann es machen. Was denn es? Fragte er sich und wurde plötzlich still. Das geschah gegen Ende des 3. Tages, 2 Stunden vor seinem Tod.
Zuversicht.
Christus, der ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn. Ihm will ich mich ergeben, mit Fried fahr ich dahin. Mit Freud fahr ich von dannen zu Christ, dem Bruder mein, auf dass ich zu
Ja, ich quäle sie alle, dachte er. Ich tue ihnen leid. Es wird besser für sie sein, wenn ich sterbe. Er wollte das sagen, hatte aber nicht die Kraft, es auszusprechen. Übrigens, wozu denn sprechen? Ich muss es tun, dachte er. Er wies seine Frau durch einen Blick auf den Sohn hin und sagte, führ ihn weg. Er tut mir leid. Du auch. Er wollte noch hinzufügen, verzeih. Aber er versprach sich und winkte, da er nicht mehr die Kraft besaß, sich zu verbessern, mit der Hand ab. Er wusste, der es verstehen sollte, würde es verstehen. Und plötzlich wurde ihm klar, dass das, was ihn quälte und nicht losließ, mit einem Mal von ihm abfiel. Von beiden Seiten, von 10 Seiten, von allen Seiten. Sie taten ihm leid, er musste aufhören, ihnen weh zu tun. Er musste sie und sich selber von diesen Leiden befreien. Wie gut und wie einfach das ist, dachte er. Und der Schmerz, fragte er sich, wo soll ich denn hin tun? Nun, Schmerz, wo bist du? Er horchte in sich hinein. Ja, das ist er. Nun mag er dort bleiben. Und der Tod, wo ist er? Er suchte seine frühere gewohnte Angst vor dem Tode und fand sie nicht mehr. Wo war der Tod? Es war keine Furcht mehr vorhanden, weil auch der Tod nicht mehr vorhanden war. Anstatt des Todes sah er ein helles Licht.
Es war keine Furcht mehr vorhanden, weil auch der Tod nicht mehr vorhanden war, erkennt Iwan Ilitsch. Der Tod ist nicht mehr vorhanden, weil die Werte des Lebens andere geworden sind. Kein Ansehen als wichtige Rechtsperson mehr. Kein Haben müssen weltlichen Besitzes mehr. Stattdessen Hinwendung zu transzendenter Liebe und damit zu irdisch-menschlicher Liebe. Dieses letzte Stück des Lebensweges ist möglicherweise in den Jahrtausenden und in allen Kulturen gleich. Zuletzt die Hinwendung zu Allah, zu Adonai, zum Bardo Todöl, zu den buddhistischen Bodhisattvas. Für die christliche Tradition mag hier die Hinwendung zu Jesus Christus stehen, hier die Hinwendung zum Vater Unser. Martin Luther hat es als Lied nachgedichtet. Bach hat eine seiner strukturell vielleicht komplexesten Choralbearbeitungen über dieses Lied geschrieben. Vater unser im Himmelreich, der du uns alle heißest gleich. Wir alle, als gleiche Geschwister, vor Gott, vor dem Tod, durch den Tod hindurch.
Es war keine Furcht mehr vorhanden, weil auch der Tod nicht mehr vorhanden war. Anstatt des Todes sah er ein helles Licht. Also so ist es, sagte er plötzlich laut. Welche Freude! Das alles vollzog sich für ihn in einem Augenblick. Und die Bedeutung dieses Augenblicks änderte sich nicht mehr. Für die Anwesenden aber dauerte sein Todeskampf noch 2 Stunden. In seiner Brust brodelte etwas. Sein abgezehrter Leib zuckte hin und wieder zusammen. Dann wurde das Brodeln und das Röcheln immer seltener und seltener. Es ist zu Ende, sagte jemand über ihm. Er hörte diese Worte und wiederholte sie in seiner Seele. Der Tod ist zu Ende, sagte er sich. Er ist nicht mehr da. Er zog die Luft in sich ein, hielt mitten im Atemzug inne, streckte sich und starb.
Er starb. Hier endet Tolstois lange Erzählung. Und ja, von unserer Seite des Lebens können wir nicht mehr hinzufügen. Oder doch? Vielleicht dies, dass im Tod wieder ein Anfang versteckt ist. Ist Gott in der Dunkelheit und erhält die Düsternis, wie es Jochen Klepper in einem bekannten Adventslied dichtet? Oder, und hier in der Formulierung des muslimischen Theologen Muhannad Kochide, bedeutet es, dass am Ende die Hölle leer bleibt? Und wenn sie nicht leer ist, dass es noch nicht das Ende ist?
An der Schwelle. Ein Feature in zwei Teilen über Abschied und Sterben von Thomas Jung. Sie hörten den zweiten und abschließenden Teil. Mit Musik von Heinrich Schütz, Johann Sebastian Bach, Franz Schubert, Johannes Brahms und Thomas Jung. Insbesondere mit dem G-Moll-Streichquintett, das Hörspiel begleitet hat. Außerdem Choralstrophen von Christoph Demantius, Melchior Vulpius und Michael Frank. Texte Lew Nikolajewitsch Tolstoi und Thomas Jung. Wissenschaftliche Erkenntnisse von Elisabeth Kübler-Ross. Sprecherin, Sprecher Verena Mie und Frank Raschke. Mit der Kantorei der Evangelischen Kreuzkirche in Wesseling. Bariton Andreas Canto, Orgel und Klavier Thomas Jung, Schnitt und Umsetzung ebenfalls Thomas Jung.